Hallo und herzlich willkommen bei der 41. Folge der Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover, das ist mein Podcast. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass ihr dabei seid. Die zweite Folge während des Krieges in der Ukraine. Das Gefühlschaos ist nicht weniger geworden, eher mehr. Was können wir tun, ist das eine. Es ist wenig, aber wir können etwas tun. Beten, spenden, Menschen aufnehmen. Auch wenn wir in der entscheidenden Frage machtlos sind. Wir ganz persönlich können Putin nicht stoppen. Schon gar nicht durch Wut auf alles Russische, was mehr kaputt macht, als es hilft. Aber dann, was können wir fühlen, was dürfen wir fühlen? Darf ich mich freuen in diesen Tagen über irgendwas, wo es doch Menschen so schrecklich schlecht geht? Darf ich traurig sein über den Krieg, wo ich doch überhaupt nicht nachfühlen kann, hier im sicheren Deutschland, wie es den Menschen dort geht? Ist das Anmaßung, dass ich traurig bin? Ich möchte heulen, aber muss ich mich nicht zusammenreißen und helfen? Dann die Veränderungen in diesem Land, in unserem Land. Plötzlich ist die überwältigende Mehrheit hier für Waffenlieferungen in die Ukraine. Und eine Mehrheit ist für die Erhöhung des Verteidigungsetats und findet das Sondervermögen richtig. Es ist vielleicht etwas übertrieben, hier von Aufrüstung zu sprechen, wo es doch offensichtlich hauptsächlich darum geht, dass unsere Armee überhaupt einsatzfähig ist. Und doch ist es eine Zeitenwende. Und ich? Ich stelle fest, dass ich die Waffenlieferungen und die Erhöhung des Verteidigungsetats ebenfalls prinzipiell für richtig halte. Und das, obwohl ich Zivildienst geleistet und noch nie eine Waffe in der Hand gehabt habe. Obwohl ich auch einmal von Frieden schaffen ohne Waffen geträumt habe. Gut, ich habe schon sehr lange befürchtet, dass das nur ein Traum ist, und ich fand es schon immer unsäglich, wie von Teilen der Friedensbewegung die Angehörigen der Bundeswehr verächtlich gemacht und als potenzielle Mörder abgestempelt wurden. Aber trotzdem ist es wie Aufwachen, mit neuen, harten Realitäten konfrontiert zu sein. Zu diesen Realitäten gehört auch, dass wir in diesem Land schuldig geworden wären, wenn wir keine Waffen geliefert hätten. Und dass wir vielleicht auch schuldig werden, weil wir Waffen geliefert haben. Es gibt ganz offensichtlich keine Möglichkeit, wie wir mit sauberen Händen aus der Sache herauskommen. So hat das Bundeswirtschaftsminister Habeck so treffend ausgedrückt. Aber sollte unser Glaube uns nicht sagen, dass wir überhaupt nicht mit sauberen Händen aus diesem Leben herauskommen können? Dass wir immer Entscheidungen treffen müssen, mit der Möglichkeit, dass es falsch ist? In diesem Meer von Gefühlen kreuzt immer wieder das wunderschöne Wort von den Schwertern zu Pflugscharen. Es ist ein Motto der Friedensbewegung geworden, aber eigentlich stammt es aus der Bibel. Und zwar gleich dreimal. Von den Propheten Jesaja, Joel und Micha. Deshalb soll es heute um eine Prophezeiung des Micha gehen, aufgezeichnet in seinem dritten und vierten Kapitel. Ich zitiere die Übersetzung der Basisbibel. Micha schreibt, oder vielmehr sagt, »Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter, und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen.« Das ist nun wirklich ein göttliches Recycling, aber wie die Formulierung und die Zeitform des Futur schon andeuten, es liegt in der Zukunft. Und im Kontext wird klar, es ist eine wirklich ferne Zukunft und vor allem eine, die wir gar nicht selbst herstellen können. Aber es gibt auch eine Gegenwart bei Micha. Und das ist eine, die ein wenig vertraut klingt. Ihr glaubt, den Zion aufzubauen, doch ihr vergießt unschuldiges Blut. Ihr glaubt, Jerusalem groß zu machen, doch ihr handelt aus Bosheit. Die Anführer der Stadt nehmen Geschenke und entscheiden danach, wer Recht bekommt. Die Priester geben Auskunft nur gegen Geld. Auch die Propheten weissagen gegen Bezahlung. Dabei berufen sie sich auf den Herrn und sagen, ist denn der Herr nicht mitten unter uns? So kann uns auch kein Unglück treffen. Doch täuscht euch nicht. Wegen euch wird der Zion umgepflügt wie ein Acker. Jerusalem wird zu einem Trümmerfeld und der Tempelberg zum finsteren Wald. Was hier nicht gesagt wird, zur Zeit des Propheten Micha im 8. Jahrhundert vor Christus und auch noch in den Jahrhunderten danach, war Krieg für die Menschen in Juda und in Israel nichts Theoretisches, manchmal schon Alltag. Fast das ganze erste Jahrtausend vor Christus hindurch war das, was wir heute den Nahen Osten nennen, ein Spielball der Großmächte. Babylon, Assur, Ägypten, Persien, Griechenland, Rom. Irgendeines dieser Reiche erhob immer Anspruch auf das Land um Jerusalem herum, manchmal gleich mehrere davon. Die Situation der Menschen in der Ukraine heute war dem Menschen damals ganz und gar nicht unbekannt, auch wenn die Waffen andere waren. Aber darum geht es Micha an dieser Stelle nicht. Es geht ihm um das alltägliche Leben, im Frieden. Es geht ihm um die Herrschaftselite, politisch wie religiös. Sie alle haben den heiligen Berg Zion, den Ort des Tempels Gottes, verdorben. Denn sie haben sich nicht von Gerechtigkeit leiten lassen, sondern von Gier. Gerichtswesen, Opfer, Weissagung, Verkündigung, alles ist von Korruption verseucht. Micha findet sehr drastische Worte. Sie aber hassen das Gute und lieben das Böse. Sie sind dabei, den Leuten die Haut abzuziehen und das Fleisch von ihren Knochen zu reißen. Sie haben das Fleisch meines Volkes gefressen, die Haut abgezogen und ihre Knochen zerbrochen. Sie haben alles zerhackt wie für den Kessel, wie Fleisch, das in den Kochtopf kommt. Aber nun ist deshalb für Gott das Maß so dermaßen voll, dass er ein gewaltsames Ende mit all dem macht. Er vernichtet seinen eigenen heiligen Berg, beziehungsweise er lässt das die Großmächte tun. Da werden Erklärungsmuster gebraucht, die uns fremd sind. Die Einnahme und Zerstörung des Berges, nicht die Schuld der Großmächte, sondern die Schuld des Volkes Israel, weil sie falsch gelebt haben. Als würden die UkrainerInnen, sollte Putin gewinnen, später einmal die Niederlage als Strafe für die Korruption ihrer Eliten deuten. Natürlich gibt es solche Korruption, aber das ist nicht der Grund für Putins Angriff, und der ist schon gar keine gerechte Strafe. Fatalerweise gehen einige Erklärungsmuster Putins selbst in die gleiche Richtung, wenn er etwa die Regierung in Kiew als Drogensüchtige verleumdet, so nach dem Motto, die sind ja selbst schuld. Und das Land kann eigentlich froh sein, wenn ich es befreie und es von diesen Versagern befreie. Das sind gruselige und natürlich völlig falsche Erklärungsmuster, aber das alles zeigt, dass es mindestens zweischneidig ist, die Bibel als Deutungsmuster für unsere Zeit zu verwenden. Bei Micha im 4. Kapitel kommt der Umschwung. Gott hat erkannt, dass die Menschen von sich aus zur Besserung unfähig sind. Und er hat in einer Art Sintflutleid erstmal alles vernichtet. Aber dann nimmt er seinen heiligen Berg wieder selbst in Besitz und dann wird alles gut. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden die Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen, auf! Lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege weisen. Dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn vom Berg Zion kommt Weisung. Das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er schlichtet Streit zwischen vielen Völkern. Er sorgt für das Recht unter mächtigen Staaten bis hin in die fernsten Länder. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter, und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Niemand wird ihren Frieden stören, denn der Herr Zebaoth hat es so bestimmt. Nun ist das gewaltlose Paradies da. Gott hat das Recht in seine Hand genommen und die Völker strömen zu seinem Berg, um ihm zu huldigen. Und er sorgt auch für dieses Recht, dafür, dass es umgesetzt, durchgesetzt wird. Und deshalb, und nur deshalb, können die Waffen umgeschmiedet werden, denn sie werden ja jetzt nicht mehr gebraucht, weil Gott alles regelt. Das Material kann dann dazu eingesetzt werden, Menschenleben zu ermöglichen. Das finde ich mit das Wunderbarste an dieser Vision, denn es tut ja wirklich weh, Geld für Verteidigung ausgeben zu müssen und es nicht für soziale Projekte, den Klimaschutz, Verkehrsprojekte und so weiter ausgeben zu können. Aber den Luxus, darauf zu verzichten, haben wir nicht. Denn noch ist das Recht in unsere Hand gegeben und manche üben das sorgfältig aus und andere ganz und gar nicht. Insofern sind diese Texte nur bedingt geeignet, aktuelle Konflikte zu lösen. Aber sie zeigen doch eines und das ganz bestimmt. Gottes absolute Priorität liegt auf dem Frieden, darauf Leben zu schaffen und nicht es zu zerstören. Insofern muss auch unsere absolute Priorität darauf liegen. Gott leidet darunter, wenn wir keinen Frieden hinbekommen. Und Gott ist mit dabei bei jeder Anstrengung, jedem Projekt, das auf den Frieden hinarbeitet. Und es gibt ja so viele dieser Projekte. und dadurch sind schon viele kriegerische Auseinandersetzungen verhindert oder zumindest gemildert worden. Leider ist Frieden schaffen ohne Waffen ein Wunschtraum, wenn wir es für die ganze Welt erträumen. Aber es ist ein Anstoß vor Ort, lokal und im Kleinen, manchmal auch im Größeren. Leider müssen wir als Christinnen und Christen beides unterstützen oder auch nur hinnehmen. Uns um friedliche Konfliktlösung bemühen und dann auf der anderen Seite so ausgerüstet sein, dass wir uns gegen die verteidigen können, die sich kein bisschen um Gerechtigkeit scheren. Aber eins können wir nicht sagen, dass ein Angriffskrieg von Gott gewollt ist. Denn Gott liebt Pflugscharen mehr als Schwerter. Ihnen und euch alles Gute und viel Kraft in dieser Zeit. Und mögen wir Wege finden, wie wir den Ukrainerinnen und Ukrainern helfen können, wo und wie wir nur können. Bleibt behütet und gesegnet und bis zum nächsten Mal.